heute ein anderes alttestamentliches Thema nehmen. Der Josua ist dann heute Abend wieder dran. Und wir betrachten zusammen ein Wort Gottes aus 1. Samuel 15, einen Vers 22. Samuel 15, den Vers 22. Vers 22. Und Samuel sprach zu Saul: Hat Jehova Lust an Brandopfern und Schlachtopfern, wie daran, dass man die Stimme Jehovas gehorcht? Siehe, Gehorchen ist besser als Schlachtopfer, Aufmerken besser als das Fett der Witter. Soweit Gottes Wort. In der bemessenen Zeit wollen wir heute etwas über Gehorchen hören. Und zwar schauen wir da auch wieder hinein in die Heilige Schrift. Infolge der Sünde Adams fällt es uns allen schwer, gegenüber Gottes Rede Gehorsam zu erweisen. Nicht etwa, dass wir nicht gehorsam sein wollen, das nicht. Wir wollen das. Die Schrift sagt, der Geist ist willig. Also wollen wir es. Vom Geist her. Aber das Fleisch, das so schwach ist, steht unentwegt konträr gegen unseren Willen. Und doch hängt so sehr viel von dem Gehorsam ab. Nicht wie wir Gehorsam sehen, sondern wie die Bibel es meint. Darum geht's. Und da ist oft ein gewaltiger Unterschied. Letztlich steht der Unglaube mit Gehorsam in irgendeiner Beziehung. In irgendeiner Verbindung. Die in der Ewigkeit Verlorenen haben dem rettenden Glauben, den sie hier hatten, mit Ungehorsam, aus welchen Gründen auch immer, gegenübergestanden. Dass aber ihr Verhalten, das Verhalten der Nicht-Erretteten, es reicht aus für die ewige Verdammnis. Das ist die Problematik, mit der wir Menschen vor Gott stehen. Insbesondere war es der Ungehorsam Sauls, der uns heute im Textthema begegnet, des Königs Israels, und zwar betreffend sein Leben, seiner Söhne, das Königtum und das Zeugnis Israels zu verlieren, wodurch? Durch Ungehorsam. Schon bitter. Eine Vielzahl von Sünden des Ungehorsams waren die Ursache seines gewaltigen Verlustes. Er wandelte in diesen Zustand und war sich der Folgen nicht bewusst. Aus dem Textwort ersehen wir, dass bereits im Alten Testament der Gehorsam in Gottes Augen weit, weit viel mehr war, als wie hier geschrieben steht, die gottverherrlichenden Brandopfer und Schlachtopfer dem Herrn darzubringen. Noch einmal, gehorsam zu sein, ist in Gottes Augen mehr wert als alles, was der Mensch bringt, im alten Bund, an Schlachtopfern, an Brandopfern und sonstigen Opferungen. Jetzt sehen und erkennen wir, welch einen Wert Gott auf unser aller Gehorsam legt. Wie kostbar ist darum der Gehorsam des Menschen vor dem heiligen Gott zu allen Haushaltungen. Siehe, steht geschrieben, Gehorchen ist besser als Schlachtopfer. Siehe heißt, dass wir das sehen sollen. Ein jeder, sich betreffend, wir haben das nur dann gesehen, wenn wir uns durch dieses Wort in eine Veränderung hin zu Christus bringen lassen. Solange die Veränderung nicht da ist, haben wir es auch nicht verstanden. Es ist ein großer Unterschied, etwas hier verstanden zu haben und das, was unser Herz betrifft, im Gehorsam folgen zu lassen. Aufmerken, besser als das Fett der Witter, steht geschrieben. Redet Samuel. Das Fett, der Ausdruck des Reichtumes, aufmerken, ist noch nicht einmal die Vollendung des Gehorsams. Aufmerken auf das, was Gott will, ist besser als der Reichtum aller alttestamentlicher Reichtümer der Opfer. Und das Bessere fehlte dem Saul, dem König des eigenen Willens. Darum kam er um den Preis seiner eigenen Seele um. Saul ist ein ewig Verlorener. Schade. Saul war von Gott verworfen, weil er zuvor das Wort des Herrn verworfen hatte. Ganz anders war es bei dem zweiten König Israels, dem David. Und weil es im Fleische der Sünde keine Vollkommenheit gibt, finden wir bei dem Mann nach dem Herzen Gottes, 1. Samuel 13, Vers 14, David in ähnlichen, in gleichen Sünden von Ungehorsam. Aber es ist ein Unterschied und wir wollen ihn kennen. Denn die unterscheidenden Merkmale liegen im Alten wie im Neuen Testament definitiv ausgedrückt. Der Unterschied der Sünde des Ungehorsams bei den beiden Königen, den ersten Königen in Israel, lag darin, dass der Saul, der König Saul, vom Grundsatz im Ungehorsam wandelte. Bei David aber der Gehorsam sein Grundsatz war. Das sind unterscheidende Merkmale. Und die Sünde des Ungehorsams brach bei ihm, bei dem David, ab und zu durch. Eine Schwester kam irgendwo, nicht hier, irgendwo zu mir und sagte, und bekannte eine Sünde, aber nicht eine Sünde, die sie selbst beging, sondern eines nahen Verwandten in der Familie. Bruder Bergmann, der geht doch verloren. Habe ich gesagt, warum hat er sein Leben nicht Christus übergeben? Doch, und warum geht er verloren? Weil geschrieben steht, Hure und Ehebrecher werden das Reich Gottes nicht sehen. Da habe ich gesagt, Moment, meine Schwester, so betrüblich wie es ist, was er tut, aber vom Grundsatz her ist er errettet. Das ist eine Sache der verlorenen Welt, in der er sich bewegt. Aber vom Grundsatz her, wenn er errettet ist, wird der Herr ihn in Zucht nehmen. Ach, der Herr hat so viel, müssen wir uns keine Sorgen machen, der hat so viele Möglichkeiten, ihn niederzudrücken. Wir brauchen das nur zu lesen. Unser Gott kam auch mit Ananias und Sapphira zurecht. Ja, das kommt, macht der Herr. Er kommt mit einem jeden ans Ziel. Aber wie das Ziel aussieht, ob es gesegnet oder durchs Feuer gerettet erscheint, ist unser Verhalten, ist unser Verdienst. Nach 2. Samuel 24, Vers 1, einer Stelle, die wir wohl alle kennen, entbrannte der Zorn Jehovas gegen Israel. Die Ursache dafür war Sünde. Nicht Sünde beim David. Und der Zorn Jehovas war auch nicht gegen David entbrannt. Davon steht nichts in der Bibel. Aber Gott reizte den David wegen der Sünde seines Volkes, damit das Sündenmaß des Volkes Israel zum Gericht voll würde. Denn Israel war reif zum Gericht vor Gott. Zur Erfüllung göttlicher Absichten steht Gott alles zu Gebote, benutzt der Herr sogar den Satan. 1. Chroniker 21, 1. Dort heißt es, und Satan stand wieder Israel auf und reizte den David an. Das Ziel war, Israel zu schlagen, aber der David kam jetzt in eine Prüfung. Von dieser Prüfung hing so viel ab, würde doch der David die Prüfung bestehen. Der Satan reizte ihn im Auftrag Gottes, Israel zu zählen. In den beiden Stellen wird David noch gewarnt, durch die eindringlichen Worte des damaligen Kriegsministers und Heerobersten Joab. In 1. Chroniker 21, Vers 3 sagt dieser Joab, warum begehrt mein Herr, der David, solches? Der war außer sich, der Joab, wie der David das überhaupt machen kann. Und dann sagt er, dass es Israel zur Schuld wird. Das sagt er dem David. Geschwister, es gibt keine Sünde in unserem Leben, in dem wir zuvor nicht durch den Heiligen Geist gewandt worden wären. Welche Personen und Umstände der Heilige Geist benutzt, ist eine völlig andere Sache. Es gibt kein Kind Gottes, auch nicht in einer Sünde, das zuvor nicht durch Gott gewandt worden wäre. Warum nur sollte dieser David nicht die streitbaren Männer in Israel zählen dürfen? Weshalb nur wandte da dieser Joab so sehr, sehr den König? Und warum waren die Worte, die David, des David, das Kriegsvolk zu zählen, dem Joab, wie es in 1. Chroniker 21, Vers 6 heißt, ein Greuel? Das war Greuel in den Augen Joabs. Der Joab war kein Feind, Beseiteter. Der war überhaupt nicht sensibel. Das war ein Hautdegen von Format, aber dem war es ein Greuel. Und dem David war es kein Greuel. Und weshalb war dies im nächsten Vers 7 auch in Gottes Augen übel? Warum nur? Ja, wir müssen es wissen. Wodurch Israel dann ganz furchtbar geschlagen wurde, wenn die Sache so schlimm war, wieso sah das der König David nicht? Fest steht, dass diese Zählung, die er veranlasste, aller kriegsgeübten Männer eine Musterung war, eine Zählung, eine Musterung. Und Gott hatte solches Musterungszählen schon ganz früh dafür genaue Anweisungen gegeben. Wenn das getan wird, dann entsteht eine Schuld. Wir wollen auch gleich sehen, warum. Und für eine Schuld brauchen wir immer ein Sühnopfer. Durch das Wissen der Zahl und das darauf Schauen auf die gezählte Zahl würde die Glaubensbasis auch des David leiden und zerstört. Was natürlich Sünde ist. Denn alles, was nicht aus Glauben geschieht, sagt die Bibel, ist Sünde. Gegen diese Sünde war eine Sühne als Opfer eines jeden Gezählten bestimmt. Gott hat gesagt, wenn ihr jemand mustert, dann müsst ihr sofort ein Sühneopfer bringen, sonst dürft ihr nicht zählen. Wir lesen davon in 2. Mose 30, Vers 12. Dort heißt es, wenn du die Summe der Kinder Israel aufnehmen wirst, nach ihren Gemusterten, so sollen sie bei ihrer Musterung oder Zählung ein jeder eine Sühne seiner Seele dem Jehova geben. Und dann kommt's auch, damit keine Plage unter ihnen entstehe bei ihrer Zählung. Wie wir hier entnehmen, hatte Gott schon kurz nach dem Geschehen am Horeb, das war ja 2. Mose 30, kurz nach dem Geschehen am Horeb, in dieser Deutlichkeit geredet. Der David wusste das. Dass dann, wenn das Volk gezählt und gemustert wird, Schuld entsteht, die wiederum von Gott gewiesen ihnen nicht angelastet werden soll, durch das Bringen einer Sühne als Opfer sollte es beglichen werden. Zugleich war diese Tatsache Gott so wichtig, davor zu warnen, dass anderenfalls, 2. Mose 30, dass andernfalls eine Plage ausbreche. Der Sühnebetrag entsprach ein Halbsegel Silber jeder gezählten Person. Und dieses Silber gehörte dem Heiligtum, lesen wir dort in 2. Mose. Es war fürs Heiligtum bestimmt. Das bedeutet, wenn jemand die Schlachtreihen Israels zählt und keine Sühne bringt, er sich am Heiligtum vergriff. Das war die Sünde. Als aber Satan auf Gottes Genehmigung hin den David reizte, ihn prüfte, handelte der Mann nach dem Herzen Gottes, ganz gegen Gottes Wort und kam unter diese Schuld. Als aber Joab bald 10 Monate unterwegs wegen dieser kriminellen Zählung war, brachte er das Ergebnis, welches lautete, Doppelpunkt. 800.000 Schwertkämpfer, das ist eine Summe. Und dann nochmal 500.000 allein aus dem Stamm Juda. Hier sehen wir auch die Segnungen Gottes. Die Segnungen im Fleische. Weil sie Gott im Fleische dienten, hatten sie auch eine fleischliche Segnung. Und die Segnung war nicht gering. Das waren zusammen 1.300.000 streitbare Leute. Ohne den Stamm Benjamin, den hat er nicht mitgezählt. Benjamin sollte nicht unter diese Schuld stehen. Wir kennen die Geschichte mit Benjamin, dass sie nicht mehr viele männliche hatten, durch Gericht Gottes. Und ohne Levi, der Joab hat gesagt, ich gehe nicht zu den Leviten. Ich vergreife mich nicht am Priestertum. Interessant. Als David die Zahl hörte, lesen wir dann. Da schlug sein Herz. Da war's passiert. Da war es nicht mehr rückgängig zu machen. Nachdem er hatte zählen lassen, da schlug ihm sein Herz. Jetzt wusste er, was los war. Er kannte die Tora nur zu gut. Warum schlug sein Herz so sehr? Weil David das Wort seines Gottes so brutal übertreten hatte. Für seine Schuld gab es keine Sühnung, kein Sühnopfer. Es fehlte das Sühnopfer Jesu, welches wir heute haben. Das berechtigt uns aber nicht, mit Rundum- und Handkantenschläge gegen andere loszugehen. Er sagt in 2. Samuel 24, Vers 10, ich habe sehr gesündigt in dem, was ich getan habe. Hier sehen wir etwas von der Macht der Sünde. Denn David war sehr wohl bewusst, dass er sündigte, und doch tat er es. Warum nur tat er es? Sagt nicht der Heidenapostel Paulus über dieses unser Problem? Sagt er nicht über sein Fleisch, was ich nicht will, das tue ich? Das ist das Problem unseres Gehorsams vor Gott. David ist uns, jawohl, David ist unser Herz. Aus denen, oder das ist unser Herz, wie bei David, aus denen nach Matthäus 15, Vers 19 die bösen Dinge hervorkommen, ohne dass wir uns dafür bemühen. Die kommen wie am Fließband. Ihr müsst dem bösen Herzen nur erlauben, aktiv zu werden. Da ist eine Wäscheschleuder nichts dagegen. So ist es bei David, bei dir und bei mir. Daraufhin kam dann die in 2. Mose 30, 12 angekündigte Plage. Diese Pest an 3 Tagen raffte 70.000 Mann von Israel an 3 Tagen hinweg. 70.000 Tote. Das war jeder 18. Mensch in Israel von denen der Menge der Gezählten. Für Israel war es eine schwere, harte Gerichtsplage. Warum? Weil es an Gehorsam fehlte. Betrachten wir zum Schluss die gleiche Situation in der Gnadenzeit an der Gemeinde Jesu. Die große Grundlage fruchtbarer Nachfolge ist bei uns der Gehorsam zum Wort. Nicht, wie wir das Wort von anderen installiert vorgesetzt bekommen. Wir haben die Heilige Schrift und sollen es nachlesen, ob es so ist oder nicht. Und wenn der im Fleische geoffenbarte Sohn Gottes, wie die Bibel sagt, den Gehorsam lernen musste und zu lernen hatte, weil er als Gott niemanden in der Ewigkeit zu gehorchen brauchte, so geschah es einst in dem, was er litt. Hebräer 5, Vers 8. Hier könnten wir sagen, durch Leiden zum Gehorsam. Durch Leiden zum Gehorsam. Ja, Leiden führen zum Gehorsam. Ob wir deshalb so ungehorsam sind, weil wir leidensscheu leben? Aber denken wir daran, dass durch den Gehorsam des einen die vielen, wir, in die Stellung von Gerechten gesetzt worden sind. Römer 5, Vers 19. Viele Kinder Gottes wissen um den Gehorsam, aber sie lieben ihn nicht. Eher ersinnen sie neue, fromme Gesetze bis hin zu Legenden als der Heiligen Schrift, dem Worte Gottes, wie geschrieben steht, Gehorsam zu leisten. Da sagt man, Kinder Gottes brauchen überhaupt nicht zur Wahl zu gehen. Das ist eine von diesen Lügen. Wir machen uns sonst mit der Welt eins. Das klingt kolossal fromm. Da tropfen schon Fetttriefer auf den Boden. Es klingt wahnsinnig fromm. Auch dann, wenn alles über und hyper fromm klingt, ist die Rede des Wortes Gottes anders. Und jetzt muss ich mich entscheiden. Entscheide ich mich für Gott und sein Wort oder für fromme Menschenworte? Das muss entschieden werden. Gott lässt uns nicht aus der Schlinge heraus. Titus 3, Vers 1. Er wird gewarnt, jawohl. Er hat die Gläubigen zu erinnern, Gehorsam zu leisten. Da geht es gegen die, nicht ob es richtig oder schlecht, ob es mittelmäßig oder lukrativ ist, um diese Frage geht es überhaupt nicht. Es geht um Gehorsam von der Schrift des Neuen Testaments her, auch gegenüber der Obrigkeit. Gehorsam gegen Obrigkeiten und, wie eine Stelle sagt, gegen obrigkeitliche Einrichtungen. Muss man mal die Bibel lesen. Die Bibel nennt das sogar, wenn wir das tun, gute Werke. Ich sage noch einmal, da geht es nicht um Dinge, die wir für gut oder richtig halten, sondern die Bibel anspricht, die sind maßgebend. In Römer 13, Vers 1 wird dieser Gedanke noch einmal im Neuen Test präzisiert. Jeder, der sich hier widersetzt, das ist nur mal ein Punkt von vielen, ist nicht im Gehorsam Christi und seines Wortes. Sowohl die Regierung als der Geist Gottes geben uns die Freiheit, was und wie wir wählen. Aber wir haben zu gehen. Läuft der Glaubenswandel nicht wie bei Davids Zählung ab? Er wurde von Joab gewarnt, aber er hatte andere Gedanken. Der Teufel hat ihn so belogen, den David, der hatte so fromme Gedanken. Man muss doch endlich mal wissen, wie viel. Ne? Letzten Endes bin ich doch König, David, der von Gott gesalbte. Jawohl, das war er. Aber er hatte andere Gedanken als das Wort des Herrn. Hier haben wir Weise zu wandeln. Solange wir vom Geist Gottes noch nicht überführt sind, leben wir leichtfüßig dahin wie der David. Als aber dann die Volksmengen der Krieger gezählt waren, ruft David gleich uns aus. Was habe ich getan? Ich habe sehr gesündigt. Damals kamen 3 Tage Pest als Plage. Heute haben wir das wahre Opferlamm Christi. Ist unser Herr nicht treu, dass er uns aus allen diesen Verhaftungen heraus erlöst hat, indem er alle diese Sündenschuld auf sich nahm? Dennoch bringt jeder Ungehorsam die Gemeinde Jesu auch heute tiefer in den bestehenden Abfall. Der Heilige Geist warnt auch heute jedes Gotteskind vor jeder Sünde, aber wir merken und hören's nicht, weil wir uns wichtiger sind als Christus und sein Wort. Weil wir unsere Gedanken mehr lieben als den Gehorsam zum Herrn und seiner heiligen Schrift. Willst du das Herz deines Heilands und Herrn erfreuen? Nun gut. dann strecke dich im Glauben nach seinem Wort aus. Lieben wir, Bruder und Schwester, ich muss Schluss machen, wirklich Jesus, den Herrn? Lieben wir ihn nicht durch Gehorsam? Ist unsere Liebe zu ihm nicht echt? Der Herr Jesus hilft uns sehr, ihm zu gehorchen. Amen. Wir wollen noch stille werden und zusammen beten. Herr Jesus, du bist wunderbar. Wir danken dir dafür. Wir möchten dich bitten, mach uns das Wort gehorchen und gehorsam dir gegenüber heute recht groß. Herr Jesus, wir bitten darum, dass du dieses Wort an uns und in uns segnest. Segne es auch, Herr Jesus, wenn es heute bezeugt oder verkündigt werden soll, an öffentlichen Orten. Gib du Gnade, gib du Freudigkeit und Frucht. Wir bitten darum, als die Kinder deiner Liebe, dass du Großes tun möchtest an unser aller Herzen, auch die dein Wort hören dürfen. Amen.